ein Schloss über der Stadt, verborgen im Schatten. Ein Junge, unvollendet, mit Händen aus Klingen. Er träumt von Berührung, doch hinterlässt Narben. Die Welt empfängt ihn mit Staunen und mit Angst. Ein Märchen von Sehnsucht und Fremdsein, so zart wie fallender Schnee. Du hörst Neuroklar, ein Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Neuroklar. Heute nehme ich euch mit auf eine neue Reise. Diesmal geht es um eine andere Art von Welt. Ein Märchen von einem Jungen, der nie fertig wurde. Von einem Wesen, das berühren wollte und doch schnitt. Von einem Fremden, der mitten in eine Nachbarschaft gesetzt wird, die so perfekt ist, dass jede Abweichung auffällt. Denn manche Dinge bleiben für immer im Kopf. Edward mit den Scherenhänden. Tim Burtons Kultfilm von 1990. Ein Film, der Nostalgie und Schmerz zugleich in sich trägt. Eine Geschichte, die uns fragt, wie viel Anderssein erträgt eine Gemeinschaft und was passiert, wenn Verletzlichkeit sichtbar wird. Heute beginnen wir mit den Schneeflocken, die vom Himmel fallen. Mit einer alten Frau, die erzählt. Und mit einer Welt, die nur so lange harmonisch bleibt, bis das Fremde in sie hineintritt. Kapitel 1. Wenn ein Film mit einem Märchen beginnt, dann erwarten wir Schlösser, Wälder und Prinzessinnen. Doch Tim Burton beginnt Edward mit den Scherenhänden anders. Und zugleich genauso. Denn das Schloss gibt es. Die einsame Gestalt gibt es. Und das Märchenhafte ist ebenfalls da. Aber es ist eingebettet in einen Ort, der uns viel näher ist, als wir zunächst glauben. Eine kleine amerikanische Vorstadt. Diese Vorstadt wirkt wie aus dem Bilderbuch. Reihenhäuser, jedes in einer anderen Pastellfarbe gestrichen. Rosa, gelb, ja sogar mintgrün und babyblau. Die Straßen sind breit und sauber. Die Rasenflächen kurz geschnitten. Und die Hecken scheinen wie von selbst ihre perfekte Form zu halten. Alles ist symmetrisch, ordentlich und kontrolliert. Doch wie so oft bei Burton ist diese Harmonie einfach zu glatt. Die Häuser sehen einander zu ähnlich, ja, dass sie fast austauschbar sind. Die Menschen grüßen einander freundlich, aber es ist ein Lächeln, das mehr Maske als Ausdruck von Nähe ist. Man könnte meinen, hier lebt eine Gemeinschaft, die sich selbst in Dauerschleife sieht und spielt. Hier lebt Peg Box, Hausfrau und Avon-Vertreterin. Sie ist die Frau, die an Türen klingelt, mit Koffern voller Cremes, Lotions und Schönheitsversprechen. In den ersten Szenen sehen wir sie, wie sie von Haus zu Haus geht. Immer das gleiche Muster. Sie lächelt, sie klopft. Sie präsentiert ihre Produkte. Und immer die gleiche Reaktion. Ein höfliches, aber distanziertes. Nein, danke. Peg ist nicht zynisch. Sie gibt nicht auf. Sie ist freundlich, ein wenig unbeholfen, aber mit großem Herzen. Während die anderen Frauen der Nachbarschaft auf ihren Terrassen sitzen und Neuigkeiten austauschen, stampft Peg weiter. Sie wirkt wie jemand, der weiß, manchmal muss man eben einen Umweg gehen, um etwas zu erreichen. Doch an diesem Tag nimmt sie einen Umweg, den noch niemand gegangen ist. Sie fährt den Hügel hinauf, dorthin, wo ein dunkles Herrenhaus über der Siedlung thront. Schon aus der Ferne wirkt es wie ein Fremdkörper. Gotische Türme, spitze Fenster, schwarze Silhouetten. Ein Schloss, das in seiner gesamten Gestalt anders erscheint. Ein Relikt, unfertig, verwittert, ja fast wie ein Bild aus einem alten Horrorfilm. Die Fahrt hinauf ist ein Bruch. Unten das Sonnige, die schöne bunte Welt. Oben Schatten, Nebel, die leise Drohung einer anderen Realität. Und doch, Peck lässt sich nicht abschrecken. Sie öffnet das knarrende Tor. Sie steigt die Stufen hinauf. Sie tritt hinein in eine Welt, die aussieht, als sei sie verlassen. Doch das ist sie nicht. In einem der Räume, zwischen Spinnweben, Staub und halbfertigen Maschinen, findet sie Edward. Ein junger Mann, blass mit wirrem Haar, mit Narben im Gesicht und anstelle von Händen Scheren. Metall, Klingen, Werkzeuge, die funkeln, die bedrohlich wirken und doch eher unfertig als gefährlich aussehen. Edward ist schüchtern. Er spricht leise, ja fast zaghaft. Seine Augen sind neugierig, aber unsicher wie die eines Kindes. Die Narben in seinem Gesicht verraten eine Wahrheit. Diese Scheren sind keine Waffe, sondern eine Last. Jede einzelne Berührung hinterlässt Spuren, bei ihm wie auch bei anderen. Peck reagiert nicht mit Angst. Sie sieht, dass er alleine ist, dass er Hilfe braucht. Und sie tut, was niemand in diesem perfekten Vorstadtmilieu erwarten würde. Sie lädt ihn ein, mit zu ihr nach Hause zu kommen. Damit beginnt die eigentliche Geschichte. Ein Fremder, ein Außenseiter, tritt in eine Welt ein, die von Uniformität lebt. Ein Märchenwesen landet mitten im Alltag von Suburbia. Schon diese erste Bühne ist voller Kontraste. Die Suburbia. Ein Bild einer Gemeinschaft, das sich über Ordnung und Gleichheit definiert. Das Schloss als Gegenwelt. Unfertig, fremd und chaotisch. Peck als eine Brücke dazwischen. Die Figur, die es wagt, Grenzen zu überschreiten. Die Szene bietet ein starkes Bild. Sie zeigt, wie eine Gesellschaft Routinen bildet, in deren Abweichungen keinen direkten Platz haben. Wer oder was anders wirkt, wird schnell übersehen, ignoriert oder verdrängt. Wie das Schloss, das alle kennen, aber nie jemand besucht. Es braucht jemanden wie Peck, der nicht stehen bleibt, der nicht nur auf das Offensichtliche sieht, sondern den Mut hat, sich dem Fremden zuzuwenden. Edward ist in diesem Moment kein Monster und auch kein Held. Er ist eine Figur, die verletzlich und gefährlich zugleich wirkt. Die Klingen in seinen Händen können verletzen, aber sie können auch erschaffen. Diese Ambivalenz begleitet ihn von der ersten Sekunde an. Und genau darin liegt die Stärke dieses Einstiegs. Wir verstehen sofort, dass Edward kein klassischer Protagonist ist. Er ist ein Spiegel. Ein Spiegel für die Sehnsucht nach Individualität und für die Angst der Gesellschaft, vor allem, was aus der Reihe tanzt. Kapitel 2. Wenn Edward mit den Scherenhänden in die Vorstadt einzieht, passiert etwas, das fast wie ein Experiment wirkt. Ein Fremder wird in eine Umgebung gesetzt, die von Routine lebt. Und die Frage ist, was geschieht, wenn diese Routinen auf Abweichung treffen? Peck bringt Edward in ihr Haus. Schon der erste Kontrast ist spürbar. Das dunkle, gotische Herrenhaus gegen das pastellfarbene Heim der Box. Wo oben Schatten und Staub herrschten, gibt es hier helle Tapeten, Blumenmuster, Teppiche. Alles wirkt freundlich und warm. Ja, richtig heimelig. vielleicht ein bisschen zu kitschig, aber auf eine Weise, die Geborgenheit verspricht. Für Edward ist es eine totale Reizüberflutung. Er sieht all die Gegenstände, die für andere selbstverständlich sind. Ein Sofa, eine Küche, ein Badezimmer. Als Peggy ihn ins Bad führt, zeigt sich seine Fremdheit besonders deutlich. Sie gibt ihm ein Glas Wasser. Er trinkt es und schneidet sich dabei fast selbst, weil die Klingen seine Bewegungen ungelenk machen. Er trägt Kleidung, die Peggy ihm aussucht. Viel zu eng, viel zu normal für seine Gestalt. Und Edward bewegt sich wie jemand, der die Welt zum ersten Mal betritt. Und tatsächlich, genau so ist es. Schon bald wird die Nachbarschaft aufmerksam. Die Nachricht, dass Peck jemanden mitgebracht hat, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die anderen Hausfrauen, die sonst vor allen Dingen mit Klatsch und Tratsch beschäftigt waren, stehen jetzt am Zaun, spähen neugierig und tuscheln. In einer Gemeinschaft, in der es selten Überraschungen gibt, ist Edward nun das Spektakel des Jahres. Und Edward enttäuscht diese Neugier nicht, denn er hat ein Talent. Mit seinen Scherenhänden kann er Dinge erschaffen, die sonst fast niemand könnte. Was für ihn selbst zunächst nur Mittel zum Überleben war, wird plötzlich zum Spektakel. Er schneidet Hecken, nicht einfach nur rund oder eckig, sondern in Formen, die lebendig wirken. Dinosaurier, Figuren, ja sogar ganze Skulpturen. Die Nachbarschaft staunt. Wo vorher nur Monotonie herrschte, entstehen nun kleine Kunstwerke. Edward wird zum Star. Aus dem Fremden, der eben noch unheimlich wirkte, wird ein Künstler, ein Unterhalter, jemand, der den grauen Alltag bunter macht. Und bald erweitert sich sein Tätigkeitsfeld. Frauen lassen sich von ihm die Haare schneiden. Ein groteskes, aber faszinierendes Schauspiel. Mit blitzschnellen Bewegungen schnippeln seine Klingen. Strähnen fallen zu Boden. Und am Ende entstehen wilde, fast avantgardistische Frisuren. Für einen Moment ist Edward nicht mehr Außenseiter, sondern Mittelpunkt einer Gemeinschaft, die ihn braucht, weil er ihr etwas gibt. Abwechslung, Schönheit und einen Bruch der Routine. Doch diese Integration ist fragil. Sie beruht nicht auf Akzeptanz einer Person, sondern auf deren Nützlichkeit. Edward wird geduldet, weil er etwas erschafft, das anderen gefällt. Seine Andersartigkeit wird in den Dienst der Gemeinschaft gestellt. Aber nur solange sie einen Nutzen bringt, ist sie willkommen. Hier liegt eine leise, aber wichtige Spannung. Was passiert, wenn dieser Nutzen aufhört? Was, wenn eine Gemeinschaft merkt, dass hinter den Klingen ein Mensch steckt, der nicht nur liefert, sondern auch fühlt? Und schon hier gibt es die ersten kleinen Risse. Manche Nachbarinnen sehen in Edward nicht nur den Künstler, sondern auch den Exoten. Ihre Faszination kippt ins Begehren, ins Ausnutzen. Zum Beispiel Joyce. Eine der Frauen geht so weit, ihn in den Hinterraum eines Salons zu locken. Ein Moment, der für Edward, naiv und unschuldig, überfordernd ist. Seine Fremdheit macht ihn anfällig für Projektionen, für Erwartungen, die er eben nicht erfüllen kann. Edward wird integriert, aber nur, solange er die Strukturen der Gemeinschaft verschönert. Das erinnert an viele Erfahrungen. Man darf anders sein, wenn das Anderssein kreativ, produktiv oder inspirierend wirkt. Aber wehe, es bringt Unruhe oder verlangt sogar Rücksicht. Anpassung wird nicht gefordert, solange man nützlich ist. Doch genau diese Bedingtheit zeigt, wie brüchig Akzeptanz oft sein kann. Auch die Bildsprache des Films macht diesen Punkt deutlich. Die Häuser mit ihren perfekten, identischen Formen und Farben sind wie ein Diorama, ein Modell einer perfekten Gesellschaft. Edward mit seinen wilden Hecken und Frisuren ist ein Bruch in diesem Modell. Zunächst ein willkommener Kontrast, Ja, fast wie ein Zirkus. Doch immer unter der Bedingung, dass er kontrolliert bleibt. Burton erzählt diese Szenen mit Humor und Leichtigkeit. Wir sehen Hunde, die von Edward gestutzt werden. Hecken, die zu Drachen oder Engeln werden. Kinder, die staunend zusehen. Und die Musik von Danny Elfman legt eine verspielte, fast magische Schicht auf diese Bilder. Es wirkt wie ein Märchen, in dem der Fremde die Welt nun bunter macht. Doch die unterschwellige Spannung bleibt. Das Märchen hat Bedingungen. Diese Mechanik, Akzeptanz durch Nützlichkeit, ist ein zentrales Motiv. Sie bestimmt, wie Edward wahrgenommen wird, und sie legt den Grundstein für die Konflikte, die kommen. Denn wir ahnen, sobald er die Regeln bricht oder nicht mehr liefert, wird er innerhalb der Gemeinschaft kippen können. So schließt sich dieses Kapitel. Edward ist integriert, gefeiert, ja, sogar bewundert. Die Vorstadt wirkt verändert, bunter und lebendiger. Doch unter der Oberfläche bleibt alles gleich. Ein Diorama, das nur so lange hält, wie niemand die Figuren bewegt. Kapitel 3. In jedem Märchen gibt es nicht nur den Fremden, sondern auch die, die auf ihn reagieren. Und bei Edward sind es genau diese Reaktionen, die seine Geschichte formen. Denn er selbst ist passiv, schüchtern, ja fast kindlich. Er ist wie ein leeres Blatt, das von anderen beschrieben wird. Erst durch die Stimmen um ihn herum erkennen wir, welche Konflikte dieses Märchen wirklich tragen. Da ist Kim, die Tochter von Peg. Als Edward zum ersten Mal in ihrem Zimmer schläft, ist sie gar nicht da. Sie kommt von einem Campingausflug zurück, nichts ahnend, dass in ihrem Bett nun ein Fremder liegt. Ihre erste Begegnung mit Edward ist ein Schock. Sie schreit auf. Er ist verunsichert. Die Situation kippt ins Groteske. Doch mit der Zeit verändert sich etwas. Kim sieht nicht mehr nur den Fremden mit den Scheren und den Maschinen dahinter. Sie erkennt seine Verletzlichkeit, seine Unsicherheit und seine Sehnsucht nach Nähe. Und vielleicht sieht sie auch in ihm eine Gegenfigur zu ihrer eigenen Welt. Weg von den Oberflächen, weg von den Routinen, hin zur Echtheit. Ihre Beziehung ist keine klassische Liebesgeschichte. Sie ist ein Spiel von Blicken, Gesten und Vertrauen. Kim schwankt zwischen Loyalität zu ihrer Gemeinschaft, den Freunden, dem festen Freund Jim, und einer wachsenden Zuneigung zu Edward, die mehr mit Empathie als Romantik beginnt. Sie wird zur Stimme, die ihm wirklich zuhört. Jim, Kontrolle und Aggression. Auf der anderen Seite steht Jim, Kims Noch-Freund. Er ist das genaue Gegenteil von Edward. Kräftig, laut und dominant. Er ist die Verkörperung des Normativen. Jemand, der sich auf seine Rolle als echter Mann und richtiger Kerl verlässt und genau weiß, wie die Dinge zu laufen haben. Jim spürt sofort, dass Edward eine Bedrohung ist. Nicht, weil er ihm wirklich etwas wegnehmen könnte, sondern weil seine bloße Existenz den Status quo in Frage stellt. Jim lebt von Kontrolle, von der Sicherheit, die bestimmt, was erlaubt ist. Edward ist ein Riss in dieser Ordnung. Seine Reaktion kennt nur eine Art: Gewalt. Er erniedrigt Edward, hetzt die anderen gegen ihn auf, provoziert Situationen, in denen Edward nur verlieren kann. Jim steht für das, was Gesellschaften oft tun. Sie reagieren auf Fremde, nicht mit Neugier, sondern mit Abwehr. Die Nachbarschaft, Faszination und Misstrauen? Und dann ist da noch die Gemeinschaft der Nachbarinnen. Am Anfang sind sie fasziniert. Edward ist Gesprächsthema Nummer 1. Seine Hecken, seine Haarschnitte, seine Hundekreationen? Sie alle feiern ihn, laden ihn ein und machen ihn zum Mittelpunkt. Doch die Faszination kippt. Joyce, Die Frau, die ihn in den Salon lockt, ist ein Schlüsselmoment. Ihre sexuelle Annäherung überfordert Edward. Als er zurückweist, was er nicht versteht, dreht sich die Geschichte um und macht ihn zum Täter. Aus Begeisterung wird Argwohn. Auch die anderen Nachbarinnen beginnen zu zweifeln. Der Exot, der gestern noch Unterhaltung war, wird plötzlich zum Risiko. Es reicht genau ein Gerücht, ein kleiner Zwischenfall und die Stimmung kippt. Das ist die Mechanik der Masse. Begeisterung und Misstrauen liegen nah beieinander, wenn die Akzeptanz nie tiefer ging als die Oberfläche. Familie Box zwischen Normalität und Fürsorge. Peck bleibt dabei die Brücke. Sie verteidigt Edward. Sie sieht ihn nicht als Bedrohung, sondern als Teil der Familie. Ihr Mann Bill hingegen ist pragmatisch, freundlich, aber distanziert. Er versucht, Edward zu verstehen, bleibt aber in der Rolle des Beobachters. Die Familie zeigt ein Spektrum an Reaktionen. Von Pecks Fürsorge über Kims wachsende Empathie bis zu Bills pragmatischer Distanz. Es ist ein Mikrokosmos dafür, wie Menschen unterschiedlich mit dem Fremden umgehen, aufnehmen, fühlen oder abwägen. Der Wendepunkt, der Spiegel der Stimmen. In dieser Phase des Films beginnt der Ton zu kippen. Edward ist nicht mehr nur der faszinierende Außenseiter, sondern auch Projektionsfläche. Für Kim ist er die Sehnsucht, für Jim Bedrohung, für Joyce ein Objekt des Begehrens und für die Nachbarschaft ein Risiko. Edward selbst reagiert kaum. Er bleibt, was er immer war. Vorsichtig, leise und verletzlich. Seine Stimme ist nicht laut genug, um gegen all die Projektionen zu bestehen. Und so werden die Stimmen der anderen zur eigentlichen Handlung. Sie treiben ihn in eine Rolle, die sie sehen wollen. Reflexion. Aus neurodiverser Perspektive ist das hochspannend. Wer anders ist, kennt die Erfahrung, dass man sich nicht nur selbst lebt, sondern auch das Bild, das andere von einem haben. Man wird gelesen, interpretiert und eingeordnet, sowie manchmal reduziert auf eine Funktion oder ein Missverständnis. Die Nachbarschaft in Edward mit den Scherenhänden ist genau dieser Spiegel einer Dynamik. Sie akzeptiert Edward nicht als Mensch, sondern als Figur, die sie nach Belieben feiern oder verdammen kann. Kim ist da die Ausnahme. Sie versucht ihn wirklich zu sehen. Und Jim? Er ist die Stimme der Angst, die sagt, wenn das Fremde nur Raum bekommt, verliere ich die Kontrolle. Seine Aggression ist nicht nur Eifersucht, sondern auch ein Abwehrmechanismus gegen Veränderung. Am Ende dieses Kapitels stehen wir am Wendepunkt. Edward ist noch Teil der Gemeinschaft, aber das Fundament wackelt. Die Stimmen um ihn herum sind lauter als seine eigene. Und die Frage wird immer drängender. Was passiert, wenn aus Faszination Misstrauen wird und aus Empathie Angst? Kapitel 4. Bis hierher war Edwards Geschichte ein Märchen, in dem das Fremde für eine kurze Zeit das Gewohnte verzaubert. Die Hecken waren lebendig, die Frisuren extravagant, die Hunde skurril und die Nachbarschaft voller Staunen. Doch wie in allen Märchen gibt es den Moment, in dem das Staunen in Furcht umschlägt. Ein Moment, in dem das andere nicht mehr als Bereicherung, sondern als Bedrohung erscheint. Der Bruch beginnt leise. Ein paar kleine Zwischenfälle reichen, dass die Stimmung kippt. Edward, der mit seinen Klingen zart ein Gesicht berührt, hinterlässt unabsichtlich Kratzer. Ein Spielen mit Kindern endet in einem Unfall. Als er Kim beschützen will, sie aber dabei verletzt. Und plötzlich sind die Klingen nicht mehr Werkzeug, sondern eine Waffe. Und dann ist da Joyce. Die Frau, die ihn zunächst begehrte, wendet sich nun gegen ihn, als er ihre Annäherung nicht versteht und sie zurückweist. Aus Scham und Wut macht sie Edward zum Täter, stellt ihn in der Gemeinschaft bloß. Und was vorher Bewunderung war, verwandelt sich in Argwohn. Es braucht nur wenig Gerüchte und die gesamte Nachbarschaft verändert ihr Bild. Menschen, die gestern noch stolz mit ihren Hecken posierten, tuscheln hinter vorgehaltener Hand. Sie fragen sich, ob man einen Fremden mit Scherenhänden wirklich in der Nähe von Kindern dulden sollte. Ob jemand, der so anders ist, nicht vielleicht gefährlich ist, egal wie freundlich er wirkt. Tim Burton zeigt diese Wandlung nicht mit Gewalt, sondern eher mit leisen Gesten. Die Fensterläden schließen sich, sobald Edward vorbeigeht. Die Gespräche am Zaun verstummen, wenn er näher kommt. Es ist diese stille Ausgrenzung, die vielleicht schmerzhafter ist als offene Gewalt. Doch es bleibt nicht still. Jim, Kims Freund, der Edwards bloße Existenz als Bedrohung empfindet, nutzt die Situation für sich. Er hetzt, er provoziert, er zieht Edward in Szenen, in denen er nur verlieren kann. Als Edward dabei erwischt wird, wie er in ein Haus einbricht, auf Jims Drängen hin, ist das Urteil gesprochen. Für Edward war es ein naiver Versuch, dazuzugehören, Kims Nähe zu spüren, etwas zu tun, das normal wirkt. Für die Nachbarschaft ist es der endgültige Beweis. Der Fremde ist nicht vertrauenswürdig. Aus dem stillen Staunen wird kollektive Abwehr. Es ist faszinierend, wie schnell eine Gemeinschaft kippt. Eben wollten noch alle etwas von Edward. Haarschnitte, Hecken, Hunde. Jetzt wollen sie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Peg, die ihn aufgenommen hat, steht plötzlich alleine da. Diese Dynamik ist nicht zufällig, sondern folgt einer Mechanik. Akzeptanz, die nur auf Nutzen beruht, kippt sofort, wenn der Nutzen verschwindet oder sich in Risiko wandelt. Edward war willkommen, solange er verschönerte. Sobald er aber störte, war er überflüssig. Besonders eindrucksvoll ist eine Szene, in der Edward durch die Straßen läuft. Verfolgt von misstrauischen Blicken. Sein Gesicht ist unsicher, sein Körper angespannt. Er wollte nie jemandem Angst machen und doch ist er zum Symbol für Bedrohung geworden. Kim versucht ihn zu schützen, ja ihn sogar zu verteidigen, doch ihre Stimme ist zu schwach. Jim ist lauter, die Nachbarschaft stärker und der Chor der Angst übertönt die Einzelstimme der Empathie. Edward selbst reagiert mit Verzweiflung. Er rennt, er versteckt sich, er gerät in Konflikte, die er nie wollte. Seine Klingen, die Kunstwerke schaffen konnten, schneiden jetzt versehentlich und jede Berührung wird somit zur Gefahr. An diesem Punkt gibt das Märchen endgültig. Was als zartes Bild begann, der Fremde, der die Gemeinschaft bereichert, wird nun zur Tragödie. Die bunten Häuser wirken nicht mehr freundlich, sondern bedrohlich. Die Perfektion der Nachbarschaft ist nicht mehr harmlos, sondern gnadenlos. Burtons Bildsprache unterstreicht das ganz klar. Farben werden dunkler. Die Musik wird melancholischer. Wo vorher Leichtigkeit herrschte, liegt nun Schwere. Die Kamera zeigt Edward nicht mehr als Märchenwesen, sondern als gehetzten Außenseiter. Und das spiegelt wiederum viele reale Erfahrungen. Menschen, die anders sind, erleben oft, dass sie nicht als Ganzes akzeptiert werden, sondern nur eben für bestimmte Rollen. Die Kreative, die Unterhaltsame oder die Funktionale. Sobald sie diese Rolle nicht mehr erfüllen oder aus ihr ausbrechen, kippt die Stimmung. Und somit endet der erste große Bogen. Edward, der kurzzeitig Mittelpunkt der Gemeinschaft war, wird zum Außenseiter. Die Gemeinschaft verschließt sich gegen ihn. Jim treibt die Eskalation voran und Kim steht zwischen Loyalität und Empathie. Die offene Frage bleibt: Kann Edward noch einen Platz in dieser Welt finden oder ist seine Geschichte von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, hier auf Neuroklar.